Ich darf euch recht herzlich begrüßen zum nächsten Vortrag. Ich stelle vor, Juliane leitet eine Forschungsgruppe, die neue Materialien für Solarzellen entwickelt. Juliane? Simone? Simone leitet den Verein Balkon Solar e.V. Und heute hören wir die richtig guten Sachen. Die Erfolgs-, Lach- und Sachgeschichten aus der Energiewende. Vielen Dank. Noch einmal einen riesengroßen Applaus. Herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen zu unseren Lach- und Sachgeschichten aus der Energiewende. Das geht aber irgendwie jetzt gar nicht, ne? Also die Katze, das gefällt mir nicht. Die arme Maus, das ist ein bisschen gefährlich. Ich glaube, damit die hier ihren Safe Space hat, sorry, aber bitte kurz drauf aufpassen, danach darf sie gerne wiederkommen, aber jetzt ist die Zeit der Maus. Okay, Dankeschön.
Vrolijke en feitelijke verhalen, vandaag met Juliane en de Superpanels, een burgerbeweging uit het Zwarte Woud, veel handtekeningen met een grote impact, een windboost voor de energietransitie en natuurlijk met de maus, de ijsbeer, Juliane en Simone.
Dat was Nederlands. Lach- und Sachgeschichten heute mit Juliane und den Superpanels, einer Bürgerbewegung aus dem Schwarzwald, vielen Unterschriften mit großer Wirkung, einem windigen Anschub für die Energiewende und natürlich mit der Maus, dem Eisbär, Juliane und Simone.
Ja, dann wollen wir euch erstmal vorstellen, mit wem ihr es denn hier zu tun habt. Simone, fang doch mal an. Wer bist du eigentlich?
Hi, ich bin Simone und ich habe auch schon Bekanntschaft mit einem Eisbär gemacht, wie man hier sieht. Das war in Freiburg beim Klimacamp vor einigen Jahren. Und ich bin Klimawissenschaftlerin, arbeite hier in Karlsruhe am KIT, mache Wissenschaftskommunikation und leite auch jetzt schon seit einigen Jahren den Balkonsolarverein, mit dem wir unter anderem eine Petition an den Deutschen Bundestag gemacht und umgesetzt haben, und ich bin auch noch im Vorstand oder in verschiedenen anderen Organisationen aktiv, dazu dann auch später mehr.
Genau, ich bin Juliane, ich bin Experimentalphysikerin, wie man in diesem Bild unschwer erkennen kann, manchmal treibe ich mich auch in Reinräumen rum. Ich leite eine Forschungsgruppe in Freiburg, die sich mit neuen Materialien für neue Arten von Solarzellen beschäftigt, und deshalb interessiert mich natürlich das Thema Energiewende auch, denn hoffentlich kommen unsere Solarzellen irgendwann auch dafür zum Einsatz, wirklich in der Industrie. Dann lasst uns mal anfangen. Also die Klimakrise. Der menschengemachte Klimawandel bedroht uns alle. Es kommt immer mehr zu Extremwetterereignissen. Wir haben das gesehen bei den Waldbränden in verschiedenen Stellen in der Welt. Man sieht es daran, dass Lebensräume eingeschränkt werden. Der Eisbär ist dafür oft so das Symboltier, aber es betrifft natürlich auch andere Tiere und Pflanzen und so weiter, die stark eingeschränkt werden. Und auch wir als Menschen sehen schon die ersten dringenden Folgen und müssen uns damit auseinandersetzen, dass zum Beispiel hier im Ahrtal...
Juliane!
Ja, was denn?
Also wirklich, das macht mir total Angst. Jetzt erzähl doch nicht die ganze Zeit hier über die schlimmen Sachen. Ich habe gedacht, wir machen heute Lach- und Sachgeschichten. Was ist denn da los?
Simone hat tatsächlich recht. Es gibt Studien, die uns zeigen, dass Klimaangst gar nicht so nützlich ist. Also es ist natürlich gut, dass wir den Realitäten ins Auge schauen und uns damit auseinandersetzen, was da auf uns zukommt und auch schon teilweise da ist. Klimaangst ist auch verständlich und vernünftig im Angesicht der Realitäten, aber sie führt auch zu Lähmung, dass man halt... Ja, also nur noch in der Angst ist und gar nicht in Ruhe nachdenken kann und erst recht nicht ins Handeln kommt. Manche Leute wollen dann auch den Klimawandel verharmlosen, damit sie sich weniger damit auseinandersetzen müssen. Sie vermeiden das Thema und teilweise führt es sogar zur Klimaleugnung, dass man solche Angst vor dem Klimawandel hat, dass man ihn dann vollständig leugnet. Das möchten wir nicht. Wir möchten euch ins Handeln bringen und dafür ist eben die Klimaangst nur so, naja, am Rande zu gebrauchen. Sie hilft uns ein bisschen beim Handeln, denn sie führt zu Dringlichkeit. Also das Problem zu erkennen, hilft uns, die Dringlichkeit fürs Handeln zu sehen. Aber um wirklich handeln zu können, brauchen wir auch noch andere Sachen, so schöne Dinge wie Hoffnung, Gemeinschaft oder auch Wirksamkeit. Und darum geht es uns heute ein bisschen zu zeigen, wo sind wir denn schon wirksam geworden, wo ist schon sehr viel erreicht worden, wo können wir also Hoffnung schöpfen, um dann von da aus auch gemeinsam weiterzumachen. Deshalb wollen wir heute Erfolge feiern und deshalb haben wir auch Sekt mitgebracht, damit man eben wirklich ein bisschen feiern kann, wie weit sind wir denn schon gekommen mit der Energiewende. Daher also der Titel, uns geht es um einen etwas positiveren Blick. Es gibt nämlich tatsächlich auch Grund zum Feiern, der uns Ansporn geben kann, um dann weiterzumachen. Wir werden uns heute auf die Energiewende fokussieren. Das ist nur ein ganz kleiner Teil dessen, was nötig ist, um dem Klimawandel zu begegnen. Wir brauchen noch ganz viel anderes. Der Transportsektor muss ganz viel tun und so weiter. Aber da wir davon Ahnung haben, konzentrieren wir uns auf die Energiewende heute. Genau, wie das bei der Maus auch so ist, werden wir manchmal relativ starke Themensprünge haben. Ihr kennt das von der Sendung mit der Maus, da wird erst was erklärt und plötzlich läuft dann Shaun das Schaf quer. Damit ihr diese Übergänge ein bisschen mitbekommt, werden wir tatsächlich auch einen Übergang für euch haben. Da wisst ihr dann immer Bescheid, dass es weitergeht.
Der hat auch nicht auch Sound.
Der hat eigentlich noch Sound, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Anfangen wollen wir mit den Themen, wo wir schon richtig gut sind, also da, wo es schon richtig läuft. Da habe ich zuerst mal ein Zitat. Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken.
Boom.
Wer hat's gesagt? Na, der kommt nachher noch. Wer hat das gesagt? Ich habe es schon gehört. Nee, auch nicht tatsächlich. Merkel, genau. Diese Dame war's. Bundesumweltministerin Dr. Angela Merkel 1995 sagte, dass Sonne, Wasser oder Wind langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs abdecken können. Das war 95. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir da jetzt hingekommen sind. Das sind die Zahlen von diesem Jahr. Hier unten sind die Monate. Wir sehen also im Februar war es ein bisschen niedriger, jetzt im Juni war es höher. Und das ist eben der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugung in Deutschland. Im Durchschnitt bisher in diesem Jahr 55%. Das ist ein kleines bisschen mehr als 4%. Yeah. Genau, da kann man schon mal feiern. Was ich an diesem Merkel-Zitat noch so spannend finde, okay, man kann sagen, das war 95, hat sie halt nicht besser gewusst, ist okay, Zeiten ändern sich. Aber wenn man sich die Statistik anguckt, selbst 95, wenn man da mal sucht, ganz links, da waren das schon mehr als 4%. 4,9%, okay, wir wollen jetzt nicht, aber trotzdem. Sich hinzustellen und zu sagen, jetzt sind es 4,9%, es kann nicht mehr als 4% werden, ist eine so zutiefst konservative Aussage. Das muss man ihr eigentlich schon fast zugutehalten, dass das zumindest konsistent mit ihrem Weltbild ist. Was ich ein bisschen erschreckend fand, das kam tatsächlich nicht von irgendwoher. Die Zahl 4% hat sie sich nicht ausgedacht, sondern das hat sich die Lobby ausgedacht, der kernkraftbetreibenden Energieunternehmen. Das ist eine Kampagne vom Vorjahr, wo verschiedene Energieunternehmen, unter anderem auch das Badenwerk Karlsruhe, heutzutage EnBW, eine Kampagne geschaltet haben, in der sie geschrieben haben, regenerative Energien wie Sonne, Wasser oder Wind können auch langfristig nicht mehr als 4% unseres Strombedarfs decken. Das ist fast wortgleich das, was dann ein Jahr später Angela Merkel in ihrer Rede gesagt hat. Ja gut, in dem Fall war es jetzt nicht die Öllobby, sondern die Kernkraftlobby, aber auch die waren anscheinend sehr erfolgreich, schon damals Themen zu setzen und Sätze bis hin in Reden von der damaligen Bundesumweltministerin zu bringen. Aber bevor ich mich jetzt weiter über Angela Merkel aufrede, ich finde den Unterschied von 4% auf heute 55%, da haben wir schon sehr, sehr viel erreicht. Jetzt haben wir auch Ton. Gut. Zu einem anderen Thema. Und zwar, lasst uns mal Solar anschauen. Das sind ein paar schöne Solarpaneele und die gibt es auch tatsächlich schon ziemlich lange. Die ersten Module wurden tatsächlich schon in den 80ern installiert, absolute Pioniere damals. Das ist ein Beispiel von einem Modul, was tatsächlich von 83 bis 2006 im Einsatz war, also sich auch ganz gut gehalten hat. Sieht tatsächlich noch erstaunlich frisch aus dafür. Und es hatte damals eine Effizienz von 7%. Fast alle Solarmodule, die man so sieht in der Umwelt, haben Silizium als das Grundmaterial. Und wenn man sich, wenn man einen Halbleiter wie Silizium benutzt, dann hat man so eine Grenze bei ungefähr 29% Effizienz. Da geht es einfach nicht mehr drüber. Das heißt, damals, 83, hatten sie mit 7% noch einen ganz schönen Abstand zu diesem physikalischen Limit bei 29%. Heutzutage ist man da schon viel, viel näher dran mit 22% Effizienz, also dreimal so viel wie in den 80ern. Und tatsächlich mittlerweile kommen auch die Industriepanels an dieses physikalische Limit ran für Silizium, wo es dann nicht mehr weitergeht. Wenn man sich anschaut, könnte man jetzt sagen, ja gut, da hast du jetzt ein besonders gutes Modul rausgesucht. Nein, es gibt auch Statistiken über so die durchschnittliche Moduleffizienz, die auf Häusern installiert wird, sodass es jetzt für die USA und man sieht ganz links, 2001 waren alle installierten Solarpaneele auf Gebäuden unter 16% Effizienz. Heutzutage, ganz rechts dann 2023, ist es tatsächlich so, dass fast alle über 20% sind. Also nicht nur die richtig super guten, für die man extra Aufschlag gezahlt hat, sondern auch die normalen Paneele kommen heutzutage deutlich über 20%. Ich hatte schon angedeutet, okay, bei 29 gibt es dann einen Cut-off, da geht es nicht weiter. Um tatsächlich über dieses Limit rüberzukommen, braucht man andere Technologien, man muss mehrere Halbleiter kombinieren und da kommt die Forschung ins Spiel. Und das ist hier eine Übersicht, das ist so der Lieblingsgraph auf Solarkonferenzen. Meiner Meinung nach der schlechteste Graph auf Solarkonferenzen, weil einfach viel zu viel drauf, man kann überhaupt nichts sehen. Aber das Wichtigste an diesem Graph ist tatsächlich die Überschrift, das sind Forschungssolarzellen. Das sind also kleine Solarzellen in Testlaboren. Das ist nichts, was man heute kaufen kann, das sind Forschungssolarzellen. Trotzdem sind da schon ein paar richtig coole Sachen, die eben dann hoffentlich zukünftig in die Industrie kommen werden. Besonders hervorheben möchte ich den Punkt da ganz oben rechts mit 47% effizient. Das ist schon deutlich über der 29% Grenze, die ich vorhin erwähnt habe. Das ist die effizienteste Solarzelle der Welt, die in Freiburg von Kollegen von mir hergestellt wurde. Also die effizienteste Solarzelle der Welt kommt aus Baden-Württemberg. Sie ist sehr klein. Man muss noch einiges tun, um sie größer zu bekommen und in die Industrie. Aber tatsächlich, auch wenn es chaotisch ist, was man ablesen kann, ist, es gibt sehr viele verschiedene Solartechnologien, die erforscht werden, die auf dem Weg sind, die hoffentlich in einigen Jahren dann auch auf den Markt kommen werden und die Effizienzen eben weiter steigern werden. Das heißt, die Effizienzsteigerungen, die wir gesehen haben seit den 80ern, können durchaus auch weitergehen mit neuen Technologien und können dadurch auch die Energiewende weiter vorantreiben. Wir haben schon vorhin bei Angela Merkel gesagt, okay, das mit Vorhersagen ist echt immer schwierig und so. Auch die Internationale Energieagentur tut sich da anscheinend schwer. Die machen jedes Jahr so ein World Energy Outlook, also was ist der Ausblick der Weltenergie? Und das machen sie für alle möglichen Energieformen. Hier ist jetzt das Beispiel für den jährlichen Hinzubau an Solar. Und da haben sie sich zum Beispiel 2010 da in Gelb hingesetzt und gesagt, okay, was denken wir denn? Dieses Jahr sind so 20 Gigawatt zugebaut worden, dann werden ja die nächsten Jahren auch nur 20 Gigawatt zugebaut, da wird natürlich dann nicht mehr zugebaut im nächsten Jahr und irgendwann 2030 dann vielleicht mal 30 Gigawatt oder sowas. Und dann haben sie bei der nächsten Vorhersage ein paar Jahre später gesehen, oh, das ist ja schon weiter, naja, da müssen wir unsere Vorhersage halt anpassen. Und diese Vorhersagen sind so schlecht und so zurückhaltend, dass die Realität sie regelmäßig massiv überstimmt. Das ist ja schön, also das ist das Feiern, die blaue Linie, ne? Dass es halt die Realität deutlich schneller ist als diese Vorhersagen. Ist aber auch ein bisschen blöd, weil an diesen Vorhersagen wird halt auch einiges an Politikplanung, an Netzplanung und so weiter, wird durchaus auch in der Welt, werden diese Vorhersagen ernst genommen und es ist halt ungünstig, wenn die so zurückhaltend sind und die neuen Technologien so stark unterschätzen. Die Kurve sieht ähnlich aus für Wind und so weiter. Also das ist tatsächlich, ich glaube, für alles außer Kernkraft sind die sehr zurückhaltend. Das ist immer ganz spannend. Naja, aber wie gesagt, feiern sollte man das, dass die Solarenergie da so weit sich mittlerweile verbreitet hat und die Realität da vor den Vorhersagen so schnell davonläuft. Das Ganze kann man sich jetzt auch noch überlegen, okay, wenn da jetzt so viel zugebaut worden ist, das ist tatsächlich ein Phänomen, das es in der Industrie ganz oft gibt, dass wenn eine Technologie mehr produziert wird, wird sie billiger. Einfach weil man beim Produzieren ja auch was lernt und meint, ah, jetzt machen wir das anders, dann ist der Ablauf effizienter, dann wird das am Ende billiger, das herzustellen. Das nennt man dann eine Preislernkurve. Und die Preislernkurve für Solarmodule sieht ungefähr so aus. Also das ist in schwarz so die Preisentwicklung. Und in Rot dann so eine Trendlinie durch und unten hat man also die kumulative Produktion, also wie viele Solarmodule sind überhaupt schon hergestellt worden und links dann den Preis. Und wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel so 2010 war der Preis so bei 2 Euro pro Watt Peak. Also wenn ich ein Modul kaufe, steht da vielleicht drauf 500 Watt Peak oder so, das ist die Leistung. Und dann müsste ich damals eben 2 Euro pro Watt Peak bezahlen. Jetzt, heutzutage, müsste ich noch 20 Cent bezahlen, beziehungsweise teilweise noch deutlich weniger. Also der Graph ist nicht hundertprozentig aktuell. Also die Preise sind extrem gefallen. Wenn ihr euch irgendwann mal vor 10 Jahren angeguckt habt, wie viel Solarmodule kosten, guckt euch das nochmal neu an. Das hat sich stark verändert. Es ist wirklich extrem billig geworden. Wissenschaftlich kann man es auch noch aufschreiben. Also jedes Mal, wenn die kumulative PV-Produktion sich verdoppelt, sinkt der Modulpreis um 24%. Und dieser Trend hält sich seit über 40 Jahren. Also das ist tatsächlich, gibt es mittlerweile Diskussionen, was ist denn so die Unterkante, was ist das Billigste, was überhaupt möglich ist. Man muss ja auch noch das Glaspanel bezahlen und so. Also es ist ja nicht nur die Technologie, die da wirklich drin ist. Gut, damit machen wir wieder einen Themenschwenk und schauen uns mal an, was es noch an vielfältigen Lösungen gibt. Sowas haben viele von euch vielleicht schon mal gesehen beim Nachbarn oder in der Diskussion über angebliche Gasheizungsverbote und so weiter. Das ist eine Wärmepumpe. Das ist so das Format von Wärmepumpe, was man sich für ein Eigenheim vorstellt. Ich will aber gar nicht über so kleine Wärmepumpen reden. Ich will über Großwärmepumpen reden. Und dafür, das tut mir jetzt auch leid, hier in Baden muss ich leider in die Landeshauptstadt gehen, nach Stuttgart. Ich habe dafür ein extra hässliches Bild von Stuttgart genommen, um das auszugleichen. Das ist die Müllverbrennungsanlage Stuttgart-Münster. Ist jetzt nicht so das schönste Ecke von Stuttgart, aber was hier gemacht wird, ist, da wird gerade eine neue Großwärmepumpe aufgebaut, die dann mit dieser Müllverbrennungsanlage gekoppelt wird. Das funktioniert so, dass die Müllverbrennungsanlage oben in Grau verbrennt Müll und stellt damit Dampf her. Und dieser Dampf wird in eine Dampfturbine geleitet, das ist auch jetzt schon so. Und diese Dampfturbine erzeugt einerseits Strom und andererseits wird dann Warmwasser in das Fernwärmenetz eingespeist. Das ist also ein kombiniertes Strom- und Fernwärmekraftwerk. Und jetzt kommt diese Großwärmepumpe hier dazu, die eben die den Abdampf von der Turbine, der nicht von der Turbine genutzt werden kann, nimmt und die Restwärme, die da drin ist, dann auf eine höhere Temperatur pumpt als Wärmepumpe und das wird dann auch ins Fernwärmenetz eingeleitet. Das hat den Mehrwert, dass mehr Fernwärme da ist. Also da werden etwa 10.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt werden durch diese Großwärmepumpe. Dadurch steigt der Anteil klimaneutraler Fernwärme in Stuttgart von 10% auf 25%. Also das macht schon ganz schön was aus, die eine Anlage. Und es wird natürlich massiv CO2 eingespart. Der schöne Nebeneffekt ist, dass das Kühlwasser, was dann nachher in den Neckar eingeleitet wird, deutlich kälter ist als ohne diese Wärmepumpe. Also wenn man das direkt aus der Gasturbine einleitet, dann wird der Neckar relativ stark aufgeheizt dadurch. Das ist im Sommer gerade auch für die Tiere da nicht so gut. Und durch diese Großwärmepumpe wird also das, was dann eingeleitet werden wird, kälter. Und das ist tatsächlich auch besser für die Umwelt. Solche Wärmepumpen werden gerade an verschiedenen Standorten in Deutschland gebaut. Einige direkt aus Initiative der Energiefirmen, andere aber auch tatsächlich durch ein Förderprogramm der Bundesregierung. Da muss ich mal die Bundesregierung loben. Ganz komisches Gefühl. Die haben was ausgeschrieben, das nannte sich Reallabore der Energiewende und haben da verschiedene Projekte gefördert, unter anderem eben ein Projekt für Großwärmepumpen, wo sich verschiedene Energiebetreiber und Forschungsinstitute zusammengetan haben, um dieses Projekt durchzuführen. Das wird jetzt an 5 Standorten, unter anderem in Stuttgart, werden jetzt Großwärmepumpen aufgebaut, die teilweise aus Meereswasser, teilweise eben aus so Abwärme und so weiter Wärme gewinnen und in Fernwärmenetze einspeichern. Und da geht es halt auch darum, wie macht man das am besten, wie muss man die Leitungen legen, wie macht man die Steuerung und so weiter. Und da gibt der Bund eben 21 Millionen dazu, um das zu machen. Da kommt noch ganz viel Investment von den Energiefirmen selber dazu. Also für 21 Millionen kann man nicht 5 solche große Pumpen bauen, aber die leisten da sozusagen die Finanzierung, um eben die Forschung zu ermöglichen, damit dann auch Empfehlungen an andere Energiefirmen gegeben werden können. Also da sieht man tatsächlich auch die Kopplung zwischen dem Stromnetz und dem Wärmenetz. Also hier geht es um Fernwärme, der eben durch Strom, durch die Wärmepumpe erzeugt wird. Genau. Jetzt geht es um eine ganz andere Lösung, nämlich nicht um eine technische Lösung, sondern um eine gesellschaftliche Lösung. Wer ist das? Weiß das jemand? Ja, genau. Das ist Hermann Scheer. Der war Mitglied des Bundestags von 1980 bis 2010. Und der wird so als der Vater des Erneuerbare-Energien-Gesetzes gesehen. Das war eine politische oder ist eine politische Lösung, die uns sehr stark vorangebracht hat. Denn es war so, es gab 1991 schon das Stromeinspeisegesetz. Das verpflichtete zumindest die Netzbetreiber, den Strom aus erneuerbaren Energien abzunehmen und ins Stromnetz reinzulassen. Das klingt jetzt erstmal banal, ist aber super wichtig. Es gibt tatsächlich einige Bundesstaaten in den USA, wo das nicht so ist, wo Leute sich eine Solaranlage aufs Dach bauen und dann der Netzbetreiber sagt, das ist ja schön, aber den Strom darfst du nicht einspeisen. Und dann stehen sie dumm da. Und das ist also in Deutschland schon seit 91 geregelt, die müssen das reinlassen. Dann gab es 2000 das Erneuerbare Energiengesetz, was eben von Hermann Scheer mit im Bundestag vorangebracht und eingebracht worden ist. Und das hatte zwei wichtige Neuerungen. Einerseits das Vorrangprinzip, also dass die erneuerbaren Energien vorrangig ins Netz können. Und andererseits die Einspeisevergütungen. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört, den Begriff. Eben das, die Vergütung, dass man weiß, okay, wenn ich jetzt eine Solaranlage baue oder eine Windkraftanlage, wie viel Strom, wie viel Geld werde ich für meinen Strom bekommen über die Laufzeit dieser Anlagen. Und das hat eben eine enorme Rechtssicherheit gegeben, eine enorme Planungssicherheit, sodass die Leute auch planen konnten und sagen, okay, wie lange dauert es dann, bis meine Anlage abbezahlt ist und so weiter. Das Ziel war die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung und das Ziel war tatsächlich, diese Technologien auch voranzubringen, also eine Nachfrage zu schaffen, damit diese Technologien sich entwickeln können. Und es war zum gewissen Grade auch Industriepolitik, also es ging auch darum, Arbeitsplätze zu schaffen. Man kann das dann sehen, wenn man sich die Grafiken anschaut, dass das sehr erfolgreich gewesen ist. Also hier sind wir ganz links 2003, da ist es gerade relativ neu, das Gesetz. Und man sieht dann, dass immer mehr Solar zugebaut wird, bis wir dann 2012 bei 7 Gigawatt Neuzubau pro Jahr angekommen sind. Das war ein super Wert. Da haben hat die Energiebranche, die Solarenergiebranche und auch die Windbranche geboomt. Die Elektriker sind nicht hinterhergekommen mit dem Installieren auf den Dächern. Die Solarfirmen haben in Deutschland Module hergestellt. Also das war eine richtige Hochzeit der Energiewende. Und es war tatsächlich so, dass 2011, wenn man weltweit geschaut hat, waren 30% aller Solarmodule in Deutschland installiert. Also weltweit, ein Drittel aller Solarmodule waren in Deutschland installiert. Also Deutschland war da total der Pionier in den 10er Jahren und hat da sehr viel geschafft. Nun geht dieser Graph halt, spannend.
Der Mensch, der jetzt kommt, der will da einfach nicht. Also
nee, den wollen wir würde ich auch nicht kommen sehen. Wollen. Na gut, wir springen ein bisschen. Es hat also, das Erneuerbare Energiengesetz hat sein Ziel erfüllt. Deutschland war Vorreiter. Es wurde CO2 gemindert. Und es gab tatsächlich einen großen Antrieb für mehr Technologieentwicklung. Also Forschungsinstitute, Firmen, Entwicklungsabteilungen dort haben wirklich eben einen Anreiz gehabt. Es gab einen Markt, in den sie verkaufen konnten. Es gab einen Markt für bessere Solarmodule, für bessere Windkraftanlagen. Und das hat die Technologie eben sehr, sehr stark vorangebracht. Es hat Arbeitsplätze gebracht. Es haben hunderttausende Leute in der erneuerbaren Energienbranche gearbeitet in den 2010er Jahren. Und es ermöglichte eben auch eine CO2-Reduktion in anderen Sektoren, also Transport, Wärme, Industrie konnten eben dann auch davon profitieren, dass es erneuerbaren Strom gab. Dann kam dieser Herr ins Spiel. Wer ist das? Der wurde vorhin schon mal genannt. Altmaier, genau. Das ist Peter Altmaier, der hat alle möglichen Posten inne gehabt, aber für uns heute wichtig, er war Bundesumweltminister von 2012 bis 2013. Und der hatte einen ziemlich starken Einfluss auf diesen Graph. Der kam nämlich und hat da den Zubau platt gemacht. Das war die Erneuerbare Energien-Novelle 2012, auch als Strompreisbremse bekannt, wo die Regeln sehr plötzlich geändert worden sind und dadurch die Planungssicherheit für die Errichter von erneuerbaren Energienanlagen weg war. Es hat sich nicht mehr wirklich gerechnet und dann bekommen wir da den Altmaier-Knick, wie er auch bekannt ist. Das hat tatsächlich sehr lange gedauert, sich davon zu erholen. Also wenn man sich das anschaut, die Zubauzahlen von 2012 sind dann erst hier 2022 wieder erreicht worden. Also es hat 10 Jahre gedauert, wieder auf das gleiche Niveau zu kommen. Viele Leute haben ihren Arbeitsplatz verloren. Ich kenne tatsächlich sehr viele Menschen, die da arbeitslos geworden sind in der Zeit, weil die Firmen geschlossen haben. Auch energiepolitisch, wenn ich mir überlegen würde, okay, wir hätten einfach gar nicht weiter gesteigert, sondern einfach jedes Jahr so weitergemacht wie 2012, dann hätten wir jetzt deutlich mehr Windanlagen und deutlich mehr Solaranlagen und wären schon deutlich weiter als die 55%, die wir uns vorhin angeschaut haben. Hier hinten sieht es jetzt wieder besser aus. 23, 24 sind wir wieder deutlich höher. Da kann man auch ein Gesicht dran machen, ne? Also das ist auch ganz deutlich. Und hier gibt es jetzt so Vorhersagen, was die Zielsetzungen für die kommenden Jahre sind. Hoffen wir mal, dass es so ist, ne? Also wir haben ja jetzt eine neue Wirtschaftsministerin. Da werden leider schon wieder Gesetzesänderungen ins Gespräch gebracht, die einen neuen Knick auslösen könnten. Also vielleicht bekommen wir dann einen reichen Knick.
Wir wollen aber jetzt doch nicht über die negativen Sachen sprechen.
Ich soll ja
sprechen.
Positiv
Juliane,
bleiben. Ja,
jetzt
du hast
reicht.
Ja recht.
Also wir sehen ja, es geht bergauf. Also von dem her, jetzt erzähle ich mal noch was, ja? Weil, also die Energiewende, die kann nämlich auch echt niedlich sein. Das ist in China. Und das ist 2011 schon gebaut worden. Das ist eine Solaranlage in Form von einem Panda oder von zwei Pandas. Das wurde gemacht, um auch die Jugendliche für die Energiewende zu begeistern. Und ich war dieses Jahr auf der Intersolar in München, die Konferenz, wo sich die Weltelite aus dem Solarsektor trifft. Da habe ich überall an jeder Ecke Panda-Bären gesehen. Und also kann man auch einfach mal sagen, ist mega putzig, oder? Also und eine coole Idee, also diese Anlage in Panda-Form, die hat 100 Megawatt und in 25 Jahren kann die 3,2 Millionen Kilowattstunden produzieren und uns dadurch 2,74 Millionen Tonnen CO2 ersparen. Das finde ich schon cool und also vielleicht gibt es ja in Deutschland dann auch bald mal einen Solarbär auf dem Bundestag. So als Empfehlung nach Berlin.
Oder ein Solaradler vielleicht?
Naja, Bär ist doch süßer, oder? Aber bis dahin bleibt das jetzt eben das süßeste Kraftwerk der Welt. Der ist auch süß, ja. Und es passiert auch total viel Engagement von unten. Also die Menschen, ne? Die Menschen sind das, was es ausmacht. Es geht nicht nur um die elektrische Energie, sondern auch um die menschliche Energie. Und da habe ich jetzt ein ganz, ganz schönes Beispiel auch mitgebracht aus dem Schwarzwald. Die meisten von euch kennen das vielleicht auch schon, was ich damit meine. Es gab ja dann doch etwas Negatives, etwas sehr Negatives. 1986 ist der Reaktor in Tschernobyl in die Luft gegangen und es war dann einfach also viel Angst auch da und viel Aufmerksamkeit und es haben sich einige Bürgerinnen und Bürger im Schwarzwald zusammengetan. Wir hatten dann tatsächlich das Original Zeitungsanzeige, weil damals gab es noch keine Social Media, sondern man hat das analog über die Zeitung gemacht und sich Mitstreiterinnen und Mitstreiter gesucht. Wer möchte etwas tun und weiß nicht wie, lasst uns zusammenkommen und lasst uns das gemeinsam machen. Also diese menschliche Energie, die ist da und die ist spürbar. Die ist heute auch noch spürbar in Schönau, das ist in Schönau im Schwarzwald. Und die haben sich zusammengetan und haben gesagt, nee, also wir haben keinen Bock mehr auf diese Atomenergie. Wir möchten selber entscheiden, was durch unser Stromnetz fließt. Wir kaufen das jetzt einfach. Also zuerst haben sie erst gesagt, ne, also wir sparen den Atomstrom weg. Und das ging dann auch eine Zeit lang ganz gut. Die haben coole Aktionen gemacht vor Ort, Sparwettbewerbe, aber es hat dann auch nicht mehr gereicht. Und dann kam es so weit, dass es einen Bürgerentscheid gab, weil der aktuelle Stromnetzbetreiber hat nämlich an den Stadtrat 100.000 Mark mehr versprochen, wenn sie ihm früher schon die neue Konzession geben. Nur damit sie jetzt für die nächsten 20 Jahre da wieder den Strom liefern dürfen. Und dann haben eben die Bürgerinnen und Bürger in Schönau gesagt, also Teil davon, eine kleine Gruppe, nee, das wollen wir nicht zulassen. Wir wollen das Stromnetz kaufen und wir machen einen Bürgerentscheid. Die haben dann einen Bürgerentscheid knapp gewonnen. Man sollte für Ja stimmen. Also im Endeffekt, es gab eigentlich sogar zwei Bürgerentscheide, aber das zu weit. Sie haben den Bürgerentscheid gewonnen und durften das Stromnetz kaufen. Und jetzt ist es wie so oft, die hatten eine richtig gute Idee, aber kein Geld. Und dann hatten sie ganz viele Werbefirmen angeschrieben und gefragt, könnt ihr irgendwie Werbung machen? Was habt ihr denn für Ideen? Und es haben dann sich 15 Werbefirmen zurückgemeldet, die gesagt haben, wir machen das auch umsonst für euch, weil wir eure Idee so gut finden. Da ist dann diese Ich bin ein Störfall-Kampagne entstanden. Das war ein Riesenhit in Deutschland damals in den 90ern und sie haben Unmengen an Geld, an Spenden sammeln können. Also zum Beispiel von einer älteren Dame aus Frankreich, weiß ich, die hat 20.000 Mark gespendet und dann hat man ihr einen Dankesbrief geschrieben und die meinte dann am Ende, ja, sie hat sich so über diesen Dankesbrief gefreut, dass sie dann einfach gleich nochmal 20.000 Mark geschickt hat. Also solche Menschen gibt es auch, ne? Das ist total schön. Und dann war diese Kampagne da und dann war auch das Geld da und dann konnte man eben das kaufen und dann ist EWS daraus entstanden, ein Stromversorger, ein politisch aktiver Stromversorger und das ist dann so weit gekommen, dass 2011 sogar Obama davon mitbekommen hat und gedacht hat, cool, dem gebe ich mal einen Preis. Und rechts auf dem Bild ist noch Ursula Sladek, eine der Mitgründerinnen des Ganzen. Sie hat ihm da dann auch was mitgebracht ins Weiße Haus, darf man eigentlich nicht, aber so ist es eben bei den Stromrebellen. Die nehmen dann einfach mal was mit ins Weiße Haus, auch wenn es verboten ist eigentlich. Ja, und mittlerweile ist es auch so, die haben so ein Förderprogramm und sagen eben, ihr habt jetzt die Ideen und wir haben das Geld. Und gebt uns eure Ideen und wenn wir die gut finden, dann geben wir euch das Geld, um es umzusetzen. Zum Beispiel hier Sail to the Cop, dass dann die Menschen damals zu der Klimakonferenz fahren konnten oder auch für PV-Anlagenförderungen und so weiter. Da gibt EWS dann pro Kilowattstunde, die ihr dort bezahlt, gibt dann EWS 0,5 bis 2 Cent, glaube ich, je nachdem, in so einen Fördertopf und dann gibt es da wieder was. Das Bild habe ich jetzt gestern hier direkt erst auf der GPN gemacht, weil es ist so ein Motto, also es geht einfach nur in Gemeinschaft. Das ist eine Genossenschaft und das ist so, finde ich, ein wunderschönes Beispiel von, ja, ein paar Leute haben sich einfach in einer kleinen Stadt im Schwarzwald zusammengetan, weil sie was doof fanden und gesagt haben, lass es mal anders machen. Und mittlerweile ist es so ein großer Stromversorger geworden, die 200.000 Kundinnen und Kunden beliefern in Deutschland und wichtige politische Arbeit in Berlin machen. Also ich finde das richtig cool. Kann man auch feiern, finde ich. Das ist so ein schönes Beispiel. Was auch noch ein schönes Beispiel ist aus meinem persönlichen, ich sag mal, Leben, mein Erleben, weil ich bin ja Vorständin oder auch Vorsitzende im Balkon Solarverein. Wir haben uns vor ja, gut 3 Jahren jetzt gegründet und haben dann ja unter anderem diese Petition gemacht. Einige von euch waren vielleicht oder kennen vielleicht meinen Vortrag auf der GPN vom letzten Jahr. Da war es noch nicht abgeschlossen alles. Da hatte ich noch gemeint, ja, wir müssen ja irgendwie noch ins Justizministerium. Das wissen wir noch nicht genau. Naja, mittlerweile war ich da und damit haben wir jetzt auch das meiste geschafft, sage ich mal, in dieser Petition. Das hier ist es noch ein Balkonkraftwerk mit einem Flexmodul, wie ich das gerade mit meinem Schwager anbringe. Also 2 Personen sind gut, dann einmal anheben und zack, ist es dran und dann befestigen. Funktioniert echt gut. 2023 war dann, ich würde sagen, dieser Balkonkraftwerksfrühling in Deutschland spürbar und wir haben gesagt, alle Menschen sollten das die Möglichkeit haben, mitzumachen an der Energiewende, weil bis dato waren es meistens Hausbesitzende, die ein Dach hatten und wenn man zur Miete gewohnt hat, musste man halt in die Röhre gucken und konnte nicht mitmachen und hat sich zu Recht auch abgehängt gefühlt. Das wollten wir ändern und das haben wir geändert. Ich glaube, mittlerweile kennt jeder in den Prospekten oder in den Baumärkten diese Angebote, an jeder Ecke begegnet das einem. Also richtig gut mittlerweile, finde ich. Auch wenn uns am Anfang Steine in den Weg gelegt wurden, im Volksverpetzer kann man das nachlesen. Die wollten zuerst unsere Petition nicht annehmen. Aber wir haben uns nicht beirren lassen. Das waren unsere Forderungen. Wir wollten eben, wie gesagt, das Recht für alle Mietenden auf Balkonsolar. Dann wollten wir auch, dass, wenn man in einer Wohnungseigentumsgemeinschaft lebt, dass man da dann auch das Recht darauf hat. Das ist, wir haben auch Musterschreiben erstellt. Also falls irgendwer hier noch Bedarf hat, gerne mal ein Musterschreiben anschauen und dann hier auf balkon.solar. Und einfach dann an den Vermieter oder die Vermieterin schicken. Zählerwechsel sollte einfach möglich sein. Dann wollten wir den Schuko-Stecker erlauben, also kein so fest installierter, sondern ein ganz normaler Stecker, wie wenn man jetzt einen Toaster kauft und ansteckt, ist ja fast das Gleiche. Sollte man dann eben auch einfach einstecken können, weil das war bis dato auch noch nicht erlaubt. Und natürlich eine einfache Anmeldung, also Entbürokratisierung. Man musste am Anfang an zwei Stellen das mitteilen und Formulare ausfüllen und am Ende war es so ein bisschen Passierschein A38-mäßig. Kein Bock drauf und deswegen ist es jetzt vereinfacht. Also nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die uns auch unterstützt haben, die Petition unterschrieben haben. Wir waren dann ja im Bundestag letztes Jahr, zweimal war ich dort dann auch und kann jetzt auch sagen, also alle unsere Forderungen wurden erfüllt dieses Jahr. Wir haben es sogar schriftlich bekommen. Also das ist ein Schreiben aus dem Bundestag, wo steht, wir haben beschlossen, das Petitionsverfahren abzuschließen, weil dem Anliegen entsprochen worden ist. Das hört man doch gerne. Trotzdem ist es so, wir halten die Füße nicht still und haben jetzt natürlich schon die zweite Petition gestartet. Die war auch erfolgreich und warten gerade auf Einladung wieder in den Bundestag. Da geht es jetzt um die netzdienliche Nutzung von den Heimspeichern. Weil im Moment sind die noch überhaupt nicht netzdienlich. Die hängen einfach zu Hause rum und da wollen wir auch noch mal was ändern. Und ansonsten, es gibt ja bei der Maus auch die Machgeschichten. Also nicht nur Sach- oder Lachgeschichten, sondern wir wollen auch, dass man mitmachen kann. Und mitmachen könnt ihr zum Beispiel in einem Solarcamp, zum Beispiel in Freiburg. Das kann man entweder als Teilnehmende oder auch als Support. Gibt es in verschiedenen Orten in ganz Deutschland. Ist ursprünglich von den Fridays for Future ins Leben gerufen. Die arbeiten mit lokalen Solarfirmen zusammen. Man kann dann auch ein Praktikum dort machen und man lernt ganz viel. Ist super cool zum Engagieren, zum Mitmachen. Mitmachen kann man auch bei Do-it-yourself-Upcycling-Aktionen. Sogar in Karlsruhe bald. Also bleibt einfach hier, es geht bald, geht bald weiter. Mein Verein macht da Upcycling-Aktionen mit alten Panels von Schulen meistens, die repowered werden, also wo neue Module aufs Schuldach kommen und die bekommen wir dann, die alten. Und wir unterstützen euch dann mit Krimpen und so, wie geht denn das mit den Kabeln und die neue Verkabelung machen und gibt es in verschiedenen Orten auch, mittlerweile auch deutschlandweit. Wir haben letztes Jahr einen Weltrekord aufgestellt. Wir haben 100 Balkonsolarsets abgecycelt. Tagesschau war dann auch da und es war in Freiburg am Rathausplatz. Wurden auch super gefördert, gesponsert und jetzt ist es so, dass unser Weltrekord dieses Jahr gebrochen werden soll. Aber ich finde das jetzt gar nicht schlimm, sondern eher richtig gut, weil das wollen wir nämlich auch. Wir wollen nicht damit in irgendeinem komischen Buch stehen, wofür man dann auch sehr, sehr viel Geld zahlen muss, um in diesem Buch zu stehen, sondern wir wollen, dass es möglichst jedes Jahr gebrochen wird und noch mehr kommt, noch mehr gibt. Also ihr könnt euch da auch noch anmelden. Erlangen, Marburg, Potsdam, Waldkirch, Würzburg und Karlsruhe am 5. Juli mitmachen beim Weltrekordversuch.
Da haben sich jetzt 6 Städte zusammengetan, um Freiburg auszuschlagen. Na, mal sehen, ob sie das schaffen.
Ja, gucken wir mal, oder? Also auch sehr schön. Gucken wir mal, ob der Tuch.
Hallo. Wir haben hier ein paar Wechselrichter für die Ukraine. Und die kleinen Hüsen werden dort in gute Hände kommen.
Genau, Cornelis hat die jetzt aus dem Auto rausgeladen, ich mache sie hier auf die Palette und dann kommen sie per LKW in die Ukraine. Die ganzen sind aus der Spende eines Unternehmers. Und wir hatten natürlich keinen LKW, um an die Ladebordwand ranzufahren, darum musste die Zoe herhalten für den Transport.
Das machen wir auch viel, also wir schicken auch einfach Powerstations in die Ukraine aktuell. Kann man auch gerne jederzeit mitmachen, sich mit engagieren. Ja, und weil wir hier ja auf einem Chaos-Event sind, muss ich auch sagen, also Enthusiasmus und Chaos liegen halt wirklich manchmal sehr nah beieinander. Ich habe so ein paar gute Fotos mitgebracht. Das ist noch gar nichts. Ja, also ich finde das ja ganz cool. Oder wenn euch die Aussicht stört von eurem Balkon und ihr einfach keinen Bock habt auf eure Nachbarn, dann macht es so. Und mein absoluter Favorit. Vor allem schön, hier so mit Gaffertape oder ich weiß nicht, mit was das festgemacht ist, aber wir sehen, das hat noch Platz.
Die Fenster kann man auch noch abdecken, ne?
Ja, wer muss schon rausschauen? Wir haben auch noch Technik, die zieht, also richtig gute Technik. Und zwar habe ich ein Beispiel mitgebracht aus meiner Heimat, nämlich aus Freiburg. Da wurde jetzt vor kurzem die Windkraft repowered. Repowered hatte ich vorhin ja schon gesagt, also da wird was Altes erneuert. Links davon ist das linke Windrad, das ist das alte. Und rechts davon ist das neue. Das ist auf der Holzschlägermatte am Schauinsland bei Freiburg. Und das sind jetzt einfach richtige Hightech-Anlagen. Ne? Die alte Anlage, die ist jetzt 30 Jahre alt, hat langsam ausgedient. Und mit den neuen kann man das Ganze einfach total bündeln und hat irgendwie 3-4 Mal so viel Energie, viel effizienter und ist auch viel sehr gut skalierbar. Und ja, diese Turbine quasi, also dieses Windrad, das alte, das hat jetzt einfach seinen Dienst getan. In so einem Kohlekraftwerk zum Beispiel, da ist es ja auch so, dass irgendwann die Turbine erneuert wird. Da sieht man es halt nur nicht, ne? Das ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Blackbox. Und hier, da sehen wir einfach ganz schön transparent, was alles passiert. Wir sehen, cool, da ist jetzt was Neues da, was viel effizienter ist. Und teilweise sind jetzt auch weniger Windkraftanlagen da, die aber viel mehr Leistung bringen. Und das finde ich auch wunderschön, dass die Technik mittlerweile da solche Sprünge gemacht hat.
Dann wechseln wir nochmal dramatisch das Thema und zwar hin zu Batterien und auch wieder nicht so klein wie im Bild, sondern ein bisschen größer hätte ich sie schon ganz gern. Und Batterien haben sich tatsächlich auch in den letzten Jahrzehnten extrem weiterentwickelt. Das ist jetzt ein Graph der sogenannten Energiedichte, also pro wie viel Gewicht der Batterie kann ich wie viel Energie speichern. Und da war es lange Zeit recht stagnierend und dann ein bisschen Wachstum und jetzt in den letzten 10 Jahren hat sich da nochmal extrem was getan. Da gibt es neue Typen von Batterien, die viel höhere Energiedichten haben und dadurch nicht nur für Elektronik, wo wir es ja alle kennen mit Batterien, sondern auch für Autos, für LKWs und vielleicht, wenn sie sich so weiterentwickeln, irgendwann auch für Flugzeuge geeignet sind. Mich interessieren die Batterien gerade vor allem als stationäre Batterien. Und da ist es tatsächlich auch wichtig, dass sich die Preise auch nach unten stark entwickelt haben. Es ist also eine ähnliche Lernkurve, wie wir das vorhin bei den Solarzellen gesehen haben und das hat auch dazu geführt, dass jetzt immer mehr Batteriekapazität in Deutschland installiert ist. Also da geht es jetzt nicht um eure Laptop-Batterie, sondern um Batterien, die ans Netz angeschlossen sind. Und was ich total spannend finde, ist einerseits das Wachstum und andererseits aber auch die Verteilung. Also die hellblauen, die hier die größte Proportion ausmachen, sind alles Heimspeicher. Also das sind Speicher, die in der Regel zusammen mit Solaranlagen in Häusern installiert worden sind. Man sieht, dass diese dunkelblauen hier, die Großspeicher, gehen auch hoch. Das wird jetzt auch immer mehr, aber tatsächlich die Heimspeicher, die Energiewende von unten, das, was jeder Einzelne so in seinem Eigenheim gemacht hat, ist tatsächlich immer noch der größte Anteil. Da haben die Großspeicher noch nicht überholt. Aber wir brauchen auch die Großspeicher und die werden immer weiter ausgebaut. Wo die Batterien schon deutlich mehr ausgebaut sind, ist beispielsweise in Kalifornien. Und da habe ich mal den Strommixverlauf von Kalifornien von vor 2 Tagen mitgebracht. Und da sieht man ganz stark, dass so ein großer gelber Klops in der Mitte ist. Das ist die Solarenergie. Also da ist es in der Mitte des Tages sehr hell gewesen an dem Tag und es hat sehr viel Solarstrom gegeben. Man sieht aber auch, dass diese Kurve nicht so einen wirklichen Mittagspeak um 12 hat, sondern so abgeflacht ist. Und das liegt daran, dass da die Batterien geladen worden sind, die dann hier in Lila da oben dann nach Sonnenuntergang eben wieder entladen wurden, um den Bedarf weiter zu erfüllen. Also in Kalifornien ist es mittlerweile schon so, dass es so viel Batteriekapazität gibt, dass die ganz stark mit zu sehen sind im Verlauf und es tatsächlich so funktioniert, wie man sich das vorstellen würde, dass sie mittags rum laden und diesen enormen Solarpeak aufnehmen und dann am Abend, wo halt auch noch hoher Energiebedarf ist, dann entladen werden. Und so wird es wahrscheinlich auch in Deutschland werden, dass wir mit mehr Batteriekapazität dann in Zeiten, wo viel Wind ist, wo viel Sonne ist, die Batterien laden und sie dann eben später wieder entladen. Und es gibt tatsächlich gerade so einen gewissen Run, wo jetzt so ein Punkt erreicht ist, wo sich das auch ökonomisch lohnt, weil halt tatsächlich manchmal diese negativen Strompreise auftauchen, wo man dann dafür bezahlt werden würde, die Batterie zu laden. Und es gibt gerade sehr viele Firmen, die große Batterien in Deutschland planen. Da bin ich sehr gespannt, wie viele von denen dann wirklich umgesetzt werden und wie viele Großbatterien wir in so 5 Jahren oder so, wenn die Genehmigungsverfahren durch sind, dann haben werden. Also ganz wichtig auch fürs Netz, dass diese Batterien jetzt kommen. Jetzt haben wir verschiedenste Sachen gezeigt und vielleicht denkt ihr euch, ja, ich habe ja aber gar keinen Balkon, ein Eigenheim mit Dach erst recht nicht. Was soll ich denn machen? Naja, dann hätte ich einen Vorschlag für euch, und zwar kann man auch Dächer anstiften, nenne ich das mal. Ihr habt nämlich alle irgendwie eine Verbindung zu irgendeinem Dach. Und überlegt mal, was ihr so für Dächer mit Connections habt. Also vielleicht habt ihr Verwandte, die ein Dach haben, ne? So eine Mutti oder ein Onkel oder irgendwer, der ein Dach hat, wo noch kein Solar drauf ist. Oder vielleicht habt ihr einen Fußballverein, die haben große Dächer auf ihren Stadien, da gehören auch Solaranlagen drauf. St. Pauli hat zum Beispiel gerade bekannt gegeben, dass sie eine Solaranlage in Regenbogenfarben auf ihr Stadion bauen werden. Vielleicht seid ihr in der Kirchgemeinde, gut, vielleicht nicht auf die denkmalgeschützte Kirche, aber aufs Gemeindezentrum, auf die Friedhofshalle. Das sind alles Dächer, wo man mal Leute ansprechen könnte. Genauso auch Schule und Uni kann man mal ansprechen und schauen, dass man da das Dach aktiviert. Und vielleicht sogar gibt es ja CCC-Räume, wo noch was aufs Dach könnte. Hier ist mal ein Beispiel, das ist ein Bauernhof in Niedersachsen, der einem Verwandten von mir gehört. Den habe ich relativ lange genervt, bis er dann auf dieses Dach eine Solaranlage gebaut hat. Das hat schöne Südausrichtung. Mein nächstes Projekt ist jetzt, dieses Dach zu aktivieren. Das wäre nämlich auch noch schön, das ist Ost-West und so, das lohnt sich mittlerweile auch sehr gut. Das ist jetzt gerade mein Projekt, den da nochmal anzustachen. Mensch, da kannst du doch Einspeisevergütung und so, und vielleicht macht das ja. In Freiburg ist bereits eine riesen Solaranlage auf dem Fußballstadion drauf. Das ist beim Neubau schon mit berücksichtigt worden. Und wenn man sich die Uni Freiburg von oben anguckt, dann sieht man ein gemischtes Bild. Da sieht man da links, wo Universitätsbibliothek steht, da ist schon ganz viel drauf. Aber auf den anderen Gebäuden hier so rechts, KG1 und so Sachen, da sieht es noch relativ leer aus. Also da kann die Uni bzw. das Land Baden-Württemberg, dem die Gebäude ja gehören, noch nachziehen. Ich habe mal geschaut, wie das hier beim Entropia aussieht. Also das auf dem Dach, da ist irgendwas drauf. Ja, vielleicht kann mir das jemand nachher erklären, was das ist. Es sieht aus wie so 5 Module oder so vielleicht. Sieht so ein bisschen aus wie selber gebaute Balkon-Solaraktion. Ich finde, da passt noch mehr drauf aus dem Dach. Also vielleicht mal den Vermieter ansprechen oder so. Also vielleicht kann man da noch was machen. Genau, das wäre tatsächlich auch meine Anleitung sozusagen fürs Dächer anstiften. Erstmal muss man sich ein Dach aussuchen. Am besten Südost- oder Westausrichtung, also möglichst nicht Nordausrichtung, das ist nicht so gut. Und dann ist die Frage, wem gehört denn das Dach und wer würde den Strom vielleicht auch nutzen? Also wer ist der Mieter vielleicht im Haus? Die kann man dann beide ansprechen und sagen, hey, das wäre doch cool. Und man kann sich auch manchmal so ein bisschen überlegen, was für eine Art von Rhetorik zieht. Ja? Also wenn man jetzt die Kirchgemeinde anspricht, dann sind so Phrasen wie Bewahrung der Schöpfung und so Sachen ziehen da total gut. Und wenn man jetzt, weiß ich, den eher geldorientiert eingestellten Onkel anspricht, dann geht es vielleicht eher darum, dass sich das nach so und so 4 Jahren schon rechnet und so weiter. Also da muss man manchmal so ein bisschen überlegen, welche Rhetorik man nimmt. Für den CCC ist es dann vielleicht die Technikspielerei, dass man es halt selber installiert und so. Also welchen Winkel man da nimmt, um Leute anzusprechen, muss man sich überlegen. Und da muss man leider oft relativ viel Geduld haben. Leute sind da manchmal etwas träge, manchmal muss man nachhaken. Manchmal gibt es auch wirklich Schwierigkeiten, das Dach ist nicht stabil genug und so weiter. Also das ist nicht immer ganz einfach, aber ich würde euch tatsächlich anspornen, stupst mal so ein paar Leute an, die ein Dach haben. Ihr habt mehr Einfluss auf Dächer, als ihr vielleicht selber denkt. Genau, wir haben euch jetzt ganz viele Sachen gezeigt. Viele Sachen konnten wir auch nicht zeigen. Also es gibt noch viel, viel mehr Dinge, die fürs Aufhalten des Klimawandels getan werden sollten, bis hin zum Fahrradfahren beispielsweise. Es gibt ganz viele Lösungen schon. Wir haben auch gesehen, wir sind nicht die Einzigen, die über solche Themen reden. Es gibt morgen noch einen anderen Vortrag, wo es auch um die Energiewende geht. Da werden wir sicherlich hingehen, ihr vielleicht auch. Und ja, also ich glaube, es ist schon sehr viel erreicht worden. Selbst Angela Merkel sieht das mittlerweile ein und hat sich viel erneuerbare Energien auch angeschaut. Und ja, nochmal für euch zur Erinnerung sozusagen die verschiedenen Mitmachsachen, auf die wir hingewiesen haben. Das Solarcamp, das Stecker-Solar-Upcycling hier in Karlsruhe, die Dächer aktivieren. Also da gibt es sehr viel, was auch ihr machen könnt. Und wir wollen so ein bisschen gucken, okay, was für ein Muster sieht man denn vielleicht in dieser ganzen Sache? Denn das ist ja so das Thema auch hier mit Hidden Patterns. Und wir haben uns gedacht, eigentlich ist das mit der Energieende wie mit einem guten Gulasch. Ja? Man braucht verschiedene Zutaten, etwas Geduld und wirklich gut schmeckt es nur, wenn man zusammen isst, also wenn man es gemeinsam isst. Und das heißt, man braucht die technischen Seite, also man braucht die Zutaten, dass man die technischen Lösungen hat. Man braucht das gemeinsame Engagement und man braucht auch die politischen Rahmenbedingungen. Das haben wir gesehen im Altmaier-Knick und ähnlichen Dingen. Es spielt eine Rolle, wie die Rahmenbedingungen sind und deshalb müssen wir auch im Auge behalten, was da in der Politik passiert. Wenn wir alle diese Sachen zusammentun, dann kommt was bei raus, dann haben wir Technik, Engagement und politischen Rahmen und dann bekommen wir Energiewende und Fortschritt. Das ist uns total wichtig, das voranzubringen, deshalb herzliche Einladung, uns auch anzusprechen, jetzt oder in anderen Kontexten drüber zu reden, was man sich vielleicht noch vorstellen könnte, wo man sich einbringen könnte und wie wir dieses Gulasch bzw. diese Energiewende gemeinsam voranbringen können. Außerdem wollen wir danken verschiedensten Institutionen, von meinen Forschungsgeldgebern bis zu Henning für den Top-Elefanten-Sound und euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Und damit...
Ja, also, wir sind noch nicht fertig.
Ja, jetzt sind wir ja hier. Wir wollten ja feiern, ne? Also, es ist Zeit zum Feiern.
Ich hoffe, wir sehen euch dann auch bald noch alle bei einem Chunk zum gemeinsamen Feiern. Jetzt feiern erstmal wir die Energiewende. Und die Katze darf jetzt auch gerne
die Katze darf wieder zurück
werden. Also, ich nehme die Maus jetzt in Sicherheit. Also, die Katze darf jetzt wieder zu uns auf die Bühne kommen.
Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Simone und Juliane. Das war wirklich sehr unterhaltsam und ein sehr cooler Vortrag. So, apropos mitmachen. Wir hätten jetzt noch Zeit für eure Fragen. Bitte, genau, ich komme mit dem Mikrofon dann zu euch. Es funktioniert so, wer eine Frage hat, darf fragen und zwar nur eine Frage stellen.
Ich rufe mal die Hand. Hallo, jetzt ist Solar ja schon relativ intuitiv und einfach, das hinzubauen. Next Level für so Guerillastrom wäre dann ja Mikrowindanlagen. Ich habe da mal eine geile Werbung auf YouTube gesehen. Ist das ein Witz oder ernsthaft eine Idee?
Also es gibt verschiedene Mikrowindanlagenkonzepte. Ich habe ehrlich gesagt selber noch kein wirklich überzeugendes gesehen. Also so eine kleine Windkraftanlage ist echt schwierig. Das Ding mit den neuen Windkraftanlagen ist ja, die sind extra hoch, um in die Höhenwinde zu kommen. Und wenn du jetzt am Haus was installierst, hast du halt oft komische Verwirbelungen und so richtig den Ertrag bringt es meistens nicht. Also bei Wind würde ich eher empfehlen, in Bürgerwindpark mitzumachen oder so. Also so selber ranschrauben bei Wind. Klar, da kommt schon auch Strom bei raus, aber ob das so richtig effektiv ist, bin ich selber nicht so richtig überzeugt.
Ich auch nicht, ja. Noch nicht vielleicht.
Also die Frage war mit den Zubauraten von 2024, da ging es ja dann irgendwie runter. War das diese Diskussion von, oh, die Wärmepumpe, die ist so schlimm und hat das dann auf die generelle Ding ausgewirkt? Oder was war der Grund, warum 23 so stark war und dann 24 so runtergefallen ist? Was ich noch sagen wollte mit dem Denkmalschutz, mittlerweile kann man sogar auf denkmalgeschützten Häusern, ich mach das, es war überhaupt kein Thema, die kosten zwar mehr, die Orangenen, aber das Denkmalschutzamt gibt das normalerweise dann auch wieder weiter. Also die Frage war zu dem 24 noch, warum das so stark eingebrochen ist.
Also ich glaube tatsächlich, 23 war extrem hoch und deshalb sieht 24 niedriger aus, aber 24 war ja immer noch sehr viel Zubau. Ich glaube, in 23 hat es so ein bisschen Rückstau gegeben von Leuten, die schon länger überlegt haben und dann waren die Bedingungen richtig, dann haben sie alle gebaut. 24 gab es durchaus auch Verunsicherung durch, auch den Zusammenfall der Regierung dann und so, also das so ein bisschen unklar war, wie geht's weiter. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, woran es liegt, aber ich denke, es hat tatsächlich ja auch damit zu tun, dass 23 ja auch deutlich über dem Ziel lag.
Es gibt immer wieder Berichte über alternative Konzepte zur Energiespeicherung außerhalb von chemischen Batterien. Seht ihr da irgendein Potenzial in bestimmten Technologien oder meint ihr, das ist jetzt erstmal nicht so realistisch?
Also was ja schon seit Jahrhunderten von Jahren funktioniert, ist Pumpspeicherkraftwerke. Ne? Also da geht es tatsächlich teilweise auch darum zu schauen, wie kann man die denn am Leben erhalten, die es gibt und so und da gute Betriebskonzepte finden. Es gibt auch so Kondensatoren und so Sachen, die teilweise für Fahrzeuge auch eingesetzt werden. Ansonsten, ich finde es natürlich schwierig, es gibt manchmal so Sachen, die aufpoppen, auch in Medien und so, wo man dann denkt, naja, wie genau ist das jetzt bewertet worden und gemessen worden? Ist das schon mal in einem unabhängigen Testlabor gemessen worden? Also es gibt da leider auch relativ viel Hype bis hin zu Betrug. Also da sollte man vorsichtig sein. Wenn es so ganz neue Sachen sind, mal gucken, gibt es da einen Testbericht vom TÜV, von dem Fraunhofer Testlabor oder irgendwie sowas, weil es gibt leider relativ viele Leute, die irgendwie claimen, ja, ich hatte jetzt letztens tatsächlich auch eine Solarsache, 60% Effizienz, und da denke ich mir so, nee, geht einfach nicht so, also das kann nicht sein, das ist halt Beschiss. Also ich kenne mich leider nicht genug aus mit den Batteriesachen, um jetzt zu wissen, auf was du da genau hinaus willst, aber man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn so ganz Heilsversprechen dann so kommen mit, das wäre so viel besser und so.
Und die Wissenschaftlerinnen fragen.
Ich kann zumindest weiterverweisen.
Ja, das ist doch voll gut.
Eine Frage zu den Forschungssolarzellen. Es wurde nämlich gesagt, dass es jetzt eben diese 46-prozentigen Solarzellen in der Forschung gibt. Mhm. Auf dem Graph war in den 1980ern schon, waren wir bei 20% und jetzt sind jetzt eben erst 2020 bei 20% im Durchschnitt. Wie wahrscheinlich ist es, dass wirklich wir zu 40% Effizienz im echten Leben kommen, in der Industrie, und dass das vor 40 Jahren, also noch innerhalb der nächsten 40 Jahre passiert?
Ja, also der Übergang vom Labor in die Industrie ist ein sehr langsamer und schwerer. Also da gibt es dann auch so dieses Valley of Death, wo manche Technologien es halt nicht schaffen und so. Also das kann tatsächlich dauern. Die Wachstumsrate war jetzt immer so 0,6 Prozentpunkte pro Jahr, also in 10 Jahren 6% Verbesserung. Ich glaube, das werden wir ungefähr halten, aber darf jetzt nicht damit rechnen, dass es jetzt in 5 Jahren doppelt so gut ist oder so. Also man muss schon, das mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Also das ist auch kein Sprung von jetzt auf gleich. Und ja, die Sachen, die jetzt auf der Forschungstabelle stehen, die haben wir vielleicht in 20, 30 Jahren dann mal, ja.
Musst du halt noch schneller forschen. Das ist doch genau dein Fachgebiet.
Ja, wenn ich genug Finanzierung hätte, würde ich das machen, ja.
Könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen? Inwiefern spielt es eine Rolle, dass wir mehr Energie verbrauchen, individuell oder gesellschaftlich? Also ist das hinter den Kurven hinterlegt, dass man irgendwie sagen kann, okay, jetzt decken wir 50% ab mit erneuerbaren Energien, aber vielleicht verbrauchen wir ja auch viel, viel mehr, weil wir oder verbrauchen wir viel, viel weniger? Oder ist das vielleicht auch sektorenabhängig, wo man sagen kann, okay, da ist man jetzt verschwenderischer? Ich musste daran denken, als dieses Bild kam, wir sparen ein. Also inwiefern kann man da vielleicht auch nochmal ein Potenzial sehen?
Also da würde ich die Seite Energy Charts empfehlen, da kann man das alles durchklicken und sich anzeigen lassen über die Jahre, wie stark war der Verbrauch, wie stark war die Erzeugung und so weiter. Ich denke tatsächlich, in gewisser Weise müssen wir den Stromverbrauch noch erhöhen, denn wir wollen ja auch den Transport dekarbonisieren, wir wollen die Industrie CO2-neutral machen, und vieles davon wird durch Umstellung auf Strom, also von Sachen, die jetzt mit Kohle gemacht werden, hin zu Strom sein. Andererseits müssen wir aber schon auch aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Also ich sehe das zum Beispiel sehr kritisch, dass jetzt teilweise in den USA Gaskraftwerke gebaut werden, um Datencenter zu betreiben und so Sachen. Also da Energieeffizienz ist weiterhin ein super wichtiges Thema, um eben möglichst wenig Strom am Ende produzieren zu müssen.
Ja. Aber es ist effizienter. Die Prozesse, die wir haben werden, sind viel, viel effizienter. Jetzt am Beispiel Elektroauto. Im Moment die Verbrennungsmotoren, das sind eigentlich Heizungen. Also ein Großteil der reingesteckten Energie geht in die Wärme, und mit der Wärme kommen wir halt nicht weit, also zumindest keinen Kilometer. Uns wird es nur warm, und so ein E-Auto ist einfach viel effizienter. Das heißt, die Kilowattstunden, also wenn man das umrechnet, Benzin kannst du ja auch umrechnen in Kilowattstunden, mit einer Kilowattstunde Benzin kommst du ungefähr, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht mehr genau im Kopf, aber so als Vergleich ungefähr 17 Kilometer. Und mit einer Kilowattstunde Strom 70 oder so, also so von den Verhältnissen, sag ich
mal. Es ist so extrem, dass wenn du das Öl nehmen würdest und damit ein Kraftwerk betreiben, was Strom erzeugt, und damit dein E-Auto laden würdest, würdest du weiter fahren können, als wenn du das Benzin direkt ins Auto reintust. Also das hilft uns schon sehr, auch die Umstellung auf Strom, aber ja, man darf es auch nicht übertreiben. Also wir dürfen jetzt nicht plötzlich in den Modus kommen, ja, Strom ist ja so billig, wir beleuchten alles und machen alles nur noch mit AI und verbrauchen dabei super viel Strom. Also wir müssen schon auch gucken, dass wir die Effizienz auch im Auge behalten.
Könnt ihr vielleicht noch was dazu sagen, wie die Zubauten entsprechend von aus welchem Land entsprechend die kommen? Weil China wird ja ständig gesagt, China hat diese ganzen Kapazitäten quasi geowned, und am Ende ist das ja letztendlich auch nicht so förderlich, wenn man total abhängig ist von so einem autoritären Regime.
Ja, also im Moment, also 2010 hatten wir noch sehr viel Modulproduktion in Deutschland. Das haben wir nicht mehr. Die vorletzte Firma, die noch in Deutschland produziert hat, ist vor 3 Wochen, haben die Insolvenz angemeldet. Im Moment ist es so, dass der überwiegende Anteil, also 80-90% der Solarmodule in China produziert werden und dann hierher gebracht werden. Das ist geopolitisch ungünstig, ja. Es gab vor 1,5-2 Jahren auch eine Diskussion darüber, wie man das ändern könnte. Es gab einen Fördermechanismus, der da vorgeschlagen wurde, den hat die FDP blockiert, den gibt es also nicht. Ja, ist so im Moment. Und es gibt tatsächlich ja EU-weit auch Diskussionen darüber, wie kann man diese Wertschöpfungskette wieder mehr hierher holen. Ich muss aber auch dazu sagen, die Wertschöpfung im Sinne des Installierens und Betreibens und so weiter, die liegt ja schon hier. Also die DachdeckerInnen und ElektrikerInnen verdienen sich ja schon eine goldene Nase daran, die dann auf die Dächer zu schrauben. So ist es ja nicht. Aber klar, wenn China jetzt sagen würde, nö, die Module brauchen wir alle selber, die liefern wir nicht mehr, wir bauen die alle bei uns hin, dann sehen wir alt aus. Das ist so, ja.
Eine ganz schnelle letzte Frage und schnelle Antwort.
Okay. Okay, ganz schnell die Frage, weil du ja gerade an experimentellen Solarzellen arbeitest mit vor allem hohen Effizienzgraden, wie wahrscheinlich hältst du es, dass das zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, die Solarbranche in Deutschland, also Produzierende, vielleicht wieder so ein bisschen...
Ich habe leider wirklich den ersten Teil der Frage nicht gehört.
Sorry. Genau, weil du ja im Bereich experimenteller Solaranlagen forscht. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit wäre, wieder Solarzellenproduktion in Deutschland zu fördern?
Also du könntest jetzt meine Einleitung schreiben für meinen Finanzierungsantrag ans Wirtschaftsministerium. Genau, das ist tatsächlich auch die Hoffnung, dass sozusagen die neuen Technologien dann da Europa und auch Deutschland wieder mit Vorreiter sein könnte. Aber ich meine, China schläft auch nicht. Die haben auch ihre Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Also da müssen wir schon ranklotzen und auch Geld in die Hand nehmen und diese Entwicklung auch fördern. Ja. Aber das ist tatsächlich die Hoffnung, dass sozusagen diese neuen Technologien dann auch wieder hier produziert werden.
Super, herzlichen Dank. Das waren jetzt echt wahnsinnig viele Fragen. Toll.